Guten Morgen. Schön, wieder mal in Bonn zu sein. Ich freue mich darüber, dass ich bei euch sein darf. Ich habe neulich noch zu Klaus Schmidt, unserem neuen Leiter, gesagt, dass das einfach ein schönes Miteinander ist. Gerade in Bonn, auch der Nils Langberg, unser neuer Inspektor, wird ja demnächst vielleicht auch irgendwann mal hier, oder sicherlich irgendwann demnächst mal hier kommen, November, genau. Und da habe ich Ihnen schon gesagt, dass das wirklich Freude macht, bei euch zu sein. Das ist jedenfalls das, was ich erlebe. Und da freue ich mich drüber, hier zu sein. Ich möchte einsteigen in meine Predigt mit diesem Bild und der einfachen Erkenntnis, jeder von uns ist ich. Eigentlich keine besondere Erkenntnis, nichts, was einen besonders wundern sollte, aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es schon außergewöhnlich. Ich war neulich auf einem Kongress, da waren 11.000 Leute und jeder ist ich. Jeder steht im Zentrum seiner eigenen Welt. Jeder sieht erst einmal von sich selbst her. Nicht einmal das Ich kennen wir von Geburt an. Ein Baby muss es erst mal lernen, dass es überhaupt ich ist. Ein Baby weiß gar nicht, dass es ich ist, weil ich habe mir das von einer Erzieherin so erklären lassen, ein Baby ist das Zentrum der Welt. Ja, es ist die ganze Welt. Für ein Baby ist ich alles. Und erst, wenn das Baby das Du erkennt, dann wird es zum Ich. Also erst, wenn ein Baby einen anderen Menschen erkennt, das ist ja auch jemand, dann kann es sich selbst auch erkennen. Zum Beispiel im Spiegel. Ich glaube, dass da eine wichtige geistliche Erkenntnis drin steckt. Für den Christen ist das ähnlich. Bis ein Mensch sich erst einmal im Du von Gott als Ich erkennt, hält er sich selbst für die ganze Welt. Aber wenn ich Gott erkenne als Gegenüber, wie Volker Heckel das wahrscheinlich auch gesagt hat, wenn ich erst einmal erkenne, dass ich von diesem Gegenüber geschaffen bin, geliebt bin, dann ist erst ein Ich da, ein Ich des Christen. Wenn jemand Christ wird, neues Leben bekommt, Vergebung seiner Schuld bekommt. Und ich wünsche dann diesem Christen, dass er einen Schritt weiter geht. Nämlich, dass er vom Ich zum Wir kommt. Ich kenne christliche Missionswerke, christliche Organisationen und sogar christliche Gemeinden, die geistliche, christliche Babys in die Welt setzen. Gott sei Dank, dass Menschen Christen werden, aber die dann dabei stehen bleiben und sagen, jetzt haben wir alles geschaffen, was wir machen wollen. Wir wollen, dass Menschen Christus kennenlernen. Und das ist auch gut, das ist auch der wichtigste Schritt, aber der nächste Schritt muss auch noch kommen. Nämlich, ich bin nicht nur ich, sondern ich bin auch ein Wir. Das ist eine wichtige Erkenntnis, dass ich nicht nur zufällig dann mir mal aussuche, ob ich irgendwo hingehe, wo noch so andere Ichs sitzen, und ich dann vielleicht mich in eine Gemeinde setze und denke, naja, jetzt habe ich schon ziemlich viel gemacht, sondern dass ich erkenne, ich gehöre zu einer Gemeinde dazu. Ich bin ein echtes Wir. Also so wie in einer Familie auch das Baby erst einmal sich selbst erkennt und dann den anderen erkennt und dann irgendwann feststellt, das ist nicht irgendwer, sondern das ist eine Familie. Und wenn das auch irgendwann mal dazu kommt, dass Kinder mehr oder weniger besuchsweise zu ihren Eltern kommen, das kommt ja auch, aber trotzdem, sie sollten auch ihr Leben lang wissen, ich gehöre zu einer Familie dazu. Auch Christen müssen dieses Wir erkennen. Gott hat das ja bewusst so gemacht. Also er hat bewusst ein Baby in eine Familie hineingesetzt. Das ist ja nicht zufällig so. Die Babys könnten ja, keine Ahnung, auf den Bäumen wachsen. Aber sie wachsen nicht auf den Bäumen, sondern sie werden in eine Familie hineingeboren. Sie haben Eltern, zwei. Und das ist für sie eine ganz große Hilfe, weil sie aufwachsen sollen. Sie sollen erzogen werden, sie sollen geliebt werden, sie sollen in einem Umfeld aufwachsen, das ihnen hilft. Und so ist es mit einem Christen auch. Ein Christ ist nicht nur ich, sondern soll zum Wir werden, soll einen festen Platz haben, wo er wachsen kann oder wo sie wachsen kann, ernährt wird, gestützt wird, geschützt wird, erzogen wird, manchmal auch ermahnt wird. Kommt in der Familie auch mal vor. Ich freue mich drüber, wenn Christen diesen weiteren Schritt machen. Und ich würde mir wünschen, dass Christen noch einen weiteren Schritt machen. Weil Gott hat nicht nur das geschaffen. Er hat nicht nur mich alleine geschaffen und dann die Gemeinde geschaffen, sondern er hat von der Bibel her Gemeinden zu Gemeinden gestellt. Christen brauchen andere Christen als Gemeinde und Gemeinden brauchen Gemeinden. Vom Ich zum Wir alle. Gemeinden brauchen andere Gemeinden. Du als Christ brauchst deine Heimat, eine Familie und deine Gemeinde braucht auch eine Familie. Braucht eine Familie, zu der sie auch nicht nur dazugehört wie lauter einzelne Gemeinde-Ichs, sondern braucht eine Familie, wo man gemeinsam eine Familie ist. Gemeinden brauchen Gemeinden. Wieso Gemeinden nicht allein auf der Welt sind? Manche Gemeinden sind das ja. Und ich glaube, ihnen fehlt etwas Wichtiges. Und ich glaube, es ist biblisch, zu einer Gemeindefamilie dazuzugehören. Ich habe einige Aspekte aus der Bibel dazu herausgefunden, wieso Gemeinden andere Gemeinden brauchen. Gemeinden sind nicht alleine. Gemeinden grüßen einander, warum auch immer. Ne? Gemeinden achten aufeinander. Gemeinden unterstützen einander. Gemeinden bereichern einander und Gemeinden sind weltweit miteinander verbunden. Gemeinden sind nicht alleine. Also, es ist nicht nur ein geografischer Zufall, dass Gott die ganze Welt erreichen wollte, dass es deswegen mehrere Gemeinden gibt, sondern Gott hat von vornherein die Gemeinden auch miteinander verbunden. Das fällt uns nicht so sehr auf, wenn wir in die Bibel schauen, weil wir da aus unserer Sicht meistens auf die einzelnen Personen schauen. Das hat aber etwas mit der Kultur, mit unserer Kultur zu tun. Wir sind sehr individualistisch geprägt. Und wir nehmen dann lauter Einzelschicksale wahr. Wir nehmen lauter einzelne Menschen wahr. Und wir glauben dann in unserem evangelikalen Raum, wir sind ja noch viel weiter, weil wir wenigstens noch in Gemeindedimensionen denken. Aber ich glaube, dass uns nicht bewusst ist, dass Gott von vornherein ein Netzwerk auch von Gemeinden vorgesehen hatte. Die Gemeinden bestehen nicht nur nebeneinander, sondern die sind auch miteinander verbunden. Sie nehmen füreinander Verantwortung wahr und sie sind persönlich miteinander verbunden. Ich habe da mal einige Beispiele herausgenommen und das sind nur einige, also es gibt noch viel mehr. Es fängt ja an mit Jerusalem. Jerusalem, unsere Vorstellung vielleicht oder die Vorstellung vieler, Jerusalem, ja, das war ja diese Gemeinde, die da so groß gewachsen ist. Und dann stellt man sich eben dann vor, 3000 Leute, hinter 5000 Leute, die müssen ja eine Halle angemietet haben. Stimmt, haben sie. Also sie haben sich hin und wieder auch mal im Tempel versammelt, weil da gab es große Hallen. Ob das wirklich für 3000 Leute gereicht hat, weiß ich nicht, oder für 5000. Ich glaube auch, dass es nicht so ganz leicht war, weil die Leute, die den Tempel verwaltet hatten, waren nicht nur ganz begeistert darüber, dass die Christen alle an Jesus Christus geglaubt haben, sondern da gab es eine starke Opposition. Aber man hat sich auch im Tempel versammelt. Ansonsten hat man sich aber in Häusern versammelt. Die Häuser waren vielleicht teilweise ein bisschen anders gestaltet als bei uns. Da passten dann schon mal mehr Leute rein als in unser kleines Wohnzimmer. Die hatten vielleicht mal einen Innenhof oder so und da konnte man sich versammeln. Oder es gab auch große Häuser. Wir wissen von einem Haus, wo 120 Leute sich im Oberstübchen versammelt haben. Das ist ja schon ziemlich groß. Aber trotzdem war es dezentral auf Jerusalem verteilt. Und trotzdem wissen wir aus der Bibel, das war nicht völlig separate Gemeinden, sondern das war die Gemeinde in Jerusalem. Und die Gemeinde in Jerusalem hatte eine gemeinsame Struktur, eine gemeinsame Leitung, gemeinsame Werte und gemeinsame Probleme. Die hat man gemeinsam gelöst. Das war nicht nur ein loser Verbund von Hauskreisen, sondern das war eine Gemeinde. Ein anderes Beispiel, wo man sagt, naja gut, in Jerusalem, die waren ja auch in einer Stadt. Aber es gibt ein anderes Beispiel, das ist Galatien, das ist hier ungefähr hier. Also wer das erkennt, das ist hier Griechenland und das ist die Türkei. In dieser Gegend gab es die Gemeinden in Galatien, heute Zentraltürkei. Und die bekommen von Paulus einen Brief an die Gemeinden in Galatien. Und wenn die regional nicht miteinander verbunden gewesen wären, dann hätte er ganz viele Briefe schreiben müssen, wie er das ja normalerweise an andere Gemeinden gemacht hat. Hat er in die Gemeinde in Kolosse geschrieben, hat in die Gemeinde in Korinth geschrieben, in Thessalonich und so weiter. Aber hier hat er in einen regionalen Verbund geschrieben von Gemeinden. Und die haben offensichtlich diesen Brief ausgetauscht. Die hatten auch ein gemeinsames Problem oder mehrere. Da hat Paulus dann ihnen etwas sagen können, weil er sich für diese Gemeinden verantwortlich gefühlt hat. Dann gibt es die Gemeinden in Achaia, Mazedonien, das haben wir eben von Helen schon gehört. Also Achaia ist Griechenland, Mazedonien ist so das nördliche Griechenland damals gewesen. Das waren regionale Verbünde und da sagt dann Paulus, die Gemeinden in Mazedonien, Philippi, Thessalonich und so, die haben das und das gemacht. Und die Gemeinden in Achaia, das waren dann Korinth, da war vielleicht auch eine Gemeinde in Athen, die haben so und so gehandelt. Aber man konnte offensichtlich von einem Verbund, einem regionalen Verbund reden. Oder die Sendschreibengemeinden, die habe ich hier mal. Das sind also hier diese sieben Sterne, sind die Sendschreibengemeinden. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, sieben Briefe an sieben Gemeinden geschrieben. Natürlich, ich glaube, dass diese nicht nur an die Gemeinden geschrieben sind, sondern die Siebenzahl steht für die Vollzahl der Gemeinden, steht für alle Gemeinden. Das ist ein Brief, der auch an uns einfach, oder es sind Briefe, die an uns auch gerichtet sind. Und trotzdem, wenn man sich das lokale Cluster mal anschaut, man sieht, da gibt es eine ganze Ecke, und zwar um Ephesus herum. Ephesus ist die Stadt, in der Johannes, der also die Offenbarung aufgeschrieben hat, ältester gewesen ist. Und Johannes schreibt dann in Jesu Auftrag an die Gemeinden in dieser Gegend. Das hätten ja auch andere Gemeinden sein können, wenn Jesus einfach alle Gemeinden irgendwo und so für alle Gemeinden hätte schreiben wollen, hätte er die Gemeinde bestimmt in Rom noch angeschrieben und die Gemeinde in Jerusalem, weil das ja die Urgemeinde war und vielleicht die Korinther, weil die ja immer so große Probleme haben. Aber er hat bewusst die Gemeinden um Ephesus angeschrieben, wahrscheinlich, weil die auch miteinander verbunden waren. Ein regionales Netz. Und wir? Zu welchem regionalen Netz gehören wir denn? Gibt es ein regionales Netz von Gemeinden, zu denen ihr gehört? Natürlich, klar. Ist das jedem bekannt? Wahrscheinlich nicht. Also das ist in vielen unserer Gemeinden nicht so bekannt. Aber ich will das mal zeigen, hier die Sendschreibengemeinden. Das sind unsere Gemeinden der evangelischen Gesellschaft. Die reichen von ganz hier oben, das ist eigentlich ein bisschen zu weit südlich, eigentlich ist es nämlich fast an der Küste, 15 Kilometer vor der Küste haben wir noch eine Gemeinde in Jever. Die ist ein echter Exot und da gibt es dann noch eine, die ist auch nicht drauf, die in Nordhorn, die ist hier so die Ecke. Aber ansonsten sind das regionale Cluster. Regionale Verbünde, sogenannte Bezirke, wo Gemeinden zusammengehören. Und diese Gemeinden sind miteinander verbunden. Leider an vielen Stellen nur sehr, sehr lose. Vielleicht haben die noch irgendwas mit Rade vom Wald zu tun. Das ist so unsere Zentrale da so bei Wuppertal. Aber miteinander, untereinander ist das oft wenig. Dabei haben wir eine Verbundenheit, nicht wie damals, da gab es ja zwischen Rom und Jerusalem 2300 Kilometer. Bei uns ist es kleiner. Wir haben nur so ein Viertel vielleicht von Deutschland. Aber das reicht immerhin von Kleve am Niederrhein bis hier unten an den Klebach. Da komme ich her. Das ist Hochelheim bei Wetzlar, Gießen. Und auf der anderen Seite von Trier hier unten bis nach Jever oder bis nach Lade, hier oben sind ja auch welche, das sieht man nicht so gut. Wir sind miteinander verbunden. Fast in Hannover ist das. 6 Bereiche, sogenannte Bezirke, und da gehören wir zu. Das sind Gemeinden, die miteinander zusammenarbeiten, die teilweise gemeinsame Pastoren haben, teilweise auch, wo die Pastoren miteinander verbunden sind, teilweise, wo Gemeinden auch Anteil nehmen an den anderen. Im Philipperbrief steht: Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, schreibt Paulus, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Gemeinden grüßen einander. Also die Gemeinden, die nicht alleine auf der Welt sind, grüßen einander. Ich darf euch ganz herzliche Grüße bestellen von meiner Tochter Ann-Sophie. Die freut sich, dass sie nämlich Grüße in alle Welt schicken kann oder jedenfalls in dieses ganze EG-Land schicken kann und überall auch wieder Grüße zurückbekommt. Ich darf schon welche mitnehmen. Ja, da freut sie sich wirklich drüber. Ist 9 Jahre alt und freut sich darüber, sagt immer, bestell schöne Grüße. Diese Woche hat sie schon aus Langenbach vom Westerwald Grüße bekommen und letzte Woche hat sie dann aus Lade oder vorletzte Woche aus Lade oben in ja, ist schon Niedersachsen fast, was bekommen. Wir bestellen schöne Grüße. Und das ist einfach schön. Man ist miteinander verbunden. Mein Chef beim Zivildienst hat mal gesagt, nicht bestellte Grüße sind wie vergessene Postkarten. Nicht bestellte Grüße sind wie vergessene Postkarten. Und seitdem nehme ich Grüße immer ziemlich ernst. Man sagt das ja so leicht. Und grüßt deine Frau. Und denkt, na, ob das ankommt. Und man sagt dann, ja, ja, mache ich. Und wenn man aufgelegt hat, hat man es schon vergessen. Aber es ist eigentlich eine schöne Sache, einen Gruß zu bekommen. Es ist auch eine schöne Sache, eine Postkarte zu bekommen. Bekomme ich lieber als irgendeine WhatsApp oder eine Mail oder so. Auch wenn das wahnsinnig retro ist, aber ich finde es einfach schön. Einen richtig schönen persönlichen Gruß zu bekommen. Paulus schreibt hier an die Philipper schöne Grüße. Der schreibt da keine Postkarte, weil er sitzt im Gefängnis. Da gab es nicht so schöne Postkarten. Aber er ist mit den Philippern verbunden. Und er grüßt auch mit von der römischen Gemeinde, von den Leuten in Rom. Was macht jetzt Grüße aus? Was sind Grüße? Grüße sind ja eine persönliche Verbundenheit. Ein freundlicher Ausdruck von Liebe. Es gibt Gemeinden, da werden regelmäßig Grüße bestellt. Es gibt so Gemeinden, da ist das ein ganz fester Bestandteil der Liturgie. Hat jemand Grüße? Und dann stehen ganz viele Leute auf, so 3-4 Leute, und da manche Leute sagen, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich weiß das nicht, finde das komisch. Aber wenn man da jemanden kennt und da gegrüßt wird oder von einem Missionar gegrüßt wird, der dann nochmal Newsletter schreibt oder so, wir sind miteinander verbunden. Und das zeigt aber auch, wir sind nicht nur institutionell miteinander verbunden, sondern persönlich. Hier grüßt nicht eine Organisationseinheit die andere, sondern hier grüßen Christen einander. Die Grüße, die finden sich bei fast allen Paulusbriefen. Und sagt das wenig, wie bei alten Postkarten, die irgendjemand mal gekriegt hat, wenn die Grüße nicht an uns gingen. Aber die sind ein Zeugnis davon, dass die Leute miteinander verbunden waren. In Freud und Leid hat man das geteilt. Und sie zeigten auch, man hat sich gekannt. Man hat füreinander gebetet. Die haben immer Gebetsanliegen auch miteinander geteilt. Es gibt eine Gebetsliste. Ich hole die mal eben. Ich hoffe, die hat jeder schon mal gesehen. Die sind ja mittlerweile, früher waren immer blau, jetzt sind die braun. Das ist unsere Grußliste als evangelische Gesellschaft. Das ist auch so gedacht, wie es draufsteht, als eine Gebetsliste. Man kann hier sogar, das ist ja ganz praktisch, Montag, Dienstag, Mittwoch, man kann das einfach neben die Bibellese legen und kann da einfach mal ein Gebet sprechen für jemanden, den es da gibt. Das Schöne ist aber auch, man erkennt auch die einzelnen Personen. Wer ist denn das eigentlich? Die EG. Was sind denn das für Bezirke, von denen der da geredet hat, mit den bunten Fähnchen? Man kann Anteil nehmen an dem, was wichtig ist. Da sind auch noch andere verbundene Werke drin und so. Ich kann euch das sehr empfehlen. Einfach als Zeichen unserer Verbundenheit, unserer persönlichen Verbundenheit. Man lernt sich gegenseitig ein bisschen kennen und vor allen Dingen wird das Gebet füreinander unterstützt. Die Grüße, die der Paulus hier bestellt, bestellt er übrigens im Namen von Jesus Christus. Der ist es, der uns miteinander verbindet. Entschuldigung. Jesus Christus verbindet uns miteinander. Und das ist die Erfahrung, eine der beglückendsten und schönsten Erfahrungen, die ich als Inspektor mache, also als Regionalleiter der EG. Ich komme im Jahr um ungefähr 40 Gemeinden. Und überall bin ich mit Geschwistern sofort verbunden. Die habe ich teilweise noch nie gesehen. Wir begrüßen uns und wir sind sofort auf einer Wellenlänge, was wichtige Dinge angeht. Das ist faszinierend. Wer das mal erlebt, wenn er in Urlaub fährt und kommt in irgendeine Stadt und geht da mal in Gottesdienst. Man ist sofort von Geschwistern umgeben. Man hat, wenn man den Leuten irgendwo im Laden begegnen würde, würde man nie mit denen reden. Aber hier ist man sofort miteinander verbunden. Das ist etwas, was ich auch als Jugendlicher schon erleben durfte. Ich war bei der Studentenmission, also beim Schülerbibelkreis, habe da solche Kongresse mitgemacht und ich habe gemerkt, die Leute, die haben vom Gleichen geredet, die haben den Gleichen geliebt wie ich auch. Ich war im EC, da war das auch so. Ich bin in der EG, wir treffen einander und ich wünsche vielen Leuten diese Erfahrung. Andere Geschwister aus anderen Orten, aus anderen Teilen Deutschlands oder sogar anderen Teilen der Welt kennenzulernen und persönlich schätzen zu lernen. Man lernt ganz interessante und liebenswerte Menschen kennen. Und man staunt über Gottes große Welt und denkt, ah, der ist ja doch größer als dieses Wohnzimmer hier. Der ist größer. Gemeinden grüßen einander, Gemeinden achten aufeinander. Aus dem Kolosserbrief. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders die Nympher und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Also, wir sehen am Ende des Briefs von Paulus natürlich wieder eine natürliche Verbundenheit von Gemeinden, die einander regional nahe waren. Übrigens, Paulus war nie in Kolosse und auch in Laodicea, aber er hat, weil er Leute kannte daraus, hat er Beziehungen in diese Gemeinden gehabt, hat für sie gebetet und hat ihnen irgendwann einen Brief geschrieben, beiden. Und dann hat er gesagt, ihr seid so nah beieinander, tauscht eure Briefe doch mal aus. Das ist ja wichtig. Da gab es eine persönliche Verbundenheit. Aber es gab auch eine Verbundenheit in den gemeinsamen Überzeugungen, in der gemeinsamen Lehre, in der gemeinsamen Theologie. Man hat da miteinander Überzeugungen geteilt, Bekenntnisse geteilt. Da konnte nicht jede Gemeinde machen, was sie wollte. Das war nicht gut. Da gibt es eine theologische Überzeugung, ein theologisches Fundament, auf dem man sich aufhält. Und der Paulus hat darauf geachtet, dass Gemeinden keinen theologischen Sonderweg einschlagen. Das ist eine der größten Gefahren, die eine Gemeinde hat, die wirklich ganz isoliert ist. Dass die irgendwann gar nicht merkt, aber unmerklich auf einen ganz komischen Weg kommt. Und wenn man zu einem großen Verbund dazugehört, dann kann man das gut ausbalancieren. Dann ist das eine Hilfe. Das ist eine der wichtigsten Hilfen, die wir auch als Gemeindeverband anbieten. Es gibt immer wieder an Orten Menschen, die einfach so eine theologische Besonderheit pflegen. Und manchmal ist das so mehr so eine Marotte oder mehr so ein Schwerpunkt, den die haben und so. Und manchmal kann das aber auch wirklich gefährlich werden. Ohne Gemeindeverband hat man oft nicht die Power und nicht die Kraft, das zu erkennen und was dagegen zu machen. Von daher hat man, wenn man mit anderen Gemeinden verbunden ist, die Möglichkeit, da auch eine bessere Korrektur hinzubekommen. Ein weiteres, Gemeinden unterstützen einander. Gemeinden unterstützen einander. Hier steht in Apostelgeschichte 11, vielleicht erstmal, was davor passiert ist. Da ist also diese Riesengemeinde in Jerusalem gewesen. Die hatte ja eigentlich den Job bekommen, die ganze Welt zu erreichen. Was haben die gemacht? Sie sind in Jerusalem geblieben. war ein Fehler. Ne? Also hätten sie nicht machen sollen. Also ist dann eine große Verfolgungswelle über die Gemeinde hereingebrochen und hat sie in alle Winde zerstreut. Also ich denke, dass Gott wahrscheinlich eigentlich einen leichteren Weg gehen wollte, aber dann mussten sie halt den Weg gehen. Dann sind die in alle Welt zerstreut worden und dann sind einige Christen, die kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von den Christen wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben und blieb Mitarbeiter dort. Also, auch hier, die große Gemeinde in Jerusalem sieht erstmal nur wir. Uns gibt's. Und dann schickt Jesus sie in alle Welt. Dann wird eine große Gemeinde in der Großstadt Antiochia gegründet. Das war eine Riesenstadt damals. Und die Gemeinde in Jerusalem, die nimmt Verantwortung wahr. Die sagt, okay, wir wollen mal gucken, was da ist. Nicht, dass das irgendwie auch so komisch ist. Wir schicken einen guten Mann hin, der das mal beurteilen soll, ob die wirklich bei Jesus sind. Und da haben sie einen ihrer besten Mitarbeiter hingeschickt, nämlich den Barnabas. Barnabas, Sohn des Trostes, der große Ermutiger. Das merkt man hier, wie der reagiert. Der sieht das, der ist total froh und der ermutigt sie und geht vorwärts und so. Holt hinterher noch einen guten Mitarbeiter dazu, nämlich den Paulus. Ermutigt den auch, macht mit dem dann Missionsreisen. Also da ist eine Menge passiert. Ich glaube, den Jerusalemern ist es echt schwer gefallen, den Barnabas zu schicken, weil der war ein total netter. Und wenn man dann als Gemeinde denkt, oh, ey, der hat mir immer wieder gut getan, der war so freundlich immer zu mir, das ist so ein richtiger Top-Mitarbeiter, so ein echter, so ein väterlicher Freund, ein Mentor, was hat der unsere Leute vorwärts gebracht? Aber die Jerusalemer sagen, wir schicken einen unserer besten Leute, wir lassen ihn los und der darf in Antiochia auch bleiben. Wir werden nichts verlieren, sondern wir werden da investieren. Wir unterstützen die Gemeinde in Antiochia. Was denken wir denn, wenn unsere tollsten Mitarbeiter mal wieder woanders hingehen? Also ihr seid ja in so einer Stadt, ne? Ihr kennt das ja gar nicht. Vielleicht doch, aber jedenfalls in den Landgemeinden gibt's da immer das ganz große Seufzen. Die jungen Leute ziehen alle in die Stadt. Also irgendwo muss es Städte geben, da müssen Gemeinden überquellen von guten Mitarbeitern. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Aber das ist echt schwer für so eine kleine Landgemeinde, die da vielleicht nur 2, 3 Leute hat und dann, ja, die gehen ins Studium, da sind die weg. Kommen die auch nicht wieder. Es gibt ja hier nichts zu arbeiten. Was denken wir dann? Oder sehen wir das anders? Denken wir, wir unterstützen, wir investieren in Gottes Reich, wir unterstützen eine andere Gemeinde. Wir ermutigen auch den Mitarbeiter nicht irgendwo dann im Studienort zu versacken, sondern im Studienort in eine Gemeinde zu gehen und da Gas zu geben. Alles das einzusetzen, was er in der Landgemeinde gelernt hat oder hier in Bonn gelernt hat und da wirklich vorwärts zu gehen. Senden wir diese Mitarbeiter in eine Arbeit oder verabschieden wir die nur? Der Barnabas, ich glaube, den haben die ungern ziehen lassen, aber er hat durch Gottes Hilfe diese Gemeinde gut unterstützt. Und dann? Einige Zeit später, 2. Korintherbrief, das ist das, was wir eben gelesen haben. Da ist an die Korinther geschrieben, eine Gemeinde, die durch diese ganze Missionstätigkeit, die von Antiochia ausgegangen ist, durch den Barnabas und den Paulus entstanden ist. Und an diese Gemeinde wird Folgendes geschrieben. Zum jetzigen Zeitpunkt hilft euer Überfluss ihrem Mangel, nämlich dem Mangel in Jerusalem, ab, damit dann ein anderes Mal ihr Überfluss eurem Mangel abhilft. Und auf diese Weise kommt es zu einem Ausgleich. Eigentlich ist es gar nicht nötig, euch überhaupt noch etwas zu dem Dienst an den Gläubigen in Jerusalem zu schreiben. Ich kenne ja eure Hilfsbereitschaft und ich hebe sie den mazedonischen Geschwistern gegenüber immer lobend hervor. Also in der Provinz Achaia, so habe ich Ihnen berichtet, sind sie schon seit vorigem Jahr bereit, sich an der Sammlung zu beteiligen. Und tatsächlich hat sich die große Mehrheit von ihnen von eurem Eifer anstecken lassen. Also er macht das auch recht geschickt. Ne? Sagt, hey, ihr seid so toll, das kann ich nur unterstützen, jetzt macht weiter. Da kommt die Unterstützung von den Korinthern zu den Jerusalemern zurück. Wenn die den Barnabas nicht ausgeschickt hätten, dann wäre das alles nicht so gekommen. Aber Gott lässt sich nichts schenken. Die Jerusalemer haben nur wenige Jahre, nachdem sie den Barnabas haben gehen lassen, haben sie den Segen Gottes zurückerfahren. Und das ist etwas, was ich auch erlebe. Ich weiß es, wir haben eine Gemeinde gehabt, die auch viele Missionare ausgesandt hat. So viele Missionare, dass sie gesagt haben, oh, wir sind richtig ausgeblutet. Also die Gemeinde wird immer kleiner und immer kleiner. Und dann gab es eine Situation, wo wirklich wenige da waren. Und interessanterweise hat Gott dann lauter Mitarbeiter zugeführt aus anderen Ländern. Also nicht unbedingt diese Missionare, aber Leute, die aus anderen Ländern die unterstützt haben. Wo ich dachte, das ist wirklich, Gott lässt sich nichts schenken. Das war eine Investition, die war wichtig und gut. Da geht es nicht darum, dass man immer nur der Geber ist, sondern oder immer nur der Empfänger ist, sondern hier soll ein guter Ausgleich sein. Das macht uns stark, auch als Gemeinden. Ich bin nicht alleine. Und wenn ich ein Problem habe, in der finanziellen Situation, wenn ich ein Problem habe inhaltlich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn mir Motivation fehlt, wenn wir auch mal Mitarbeiter fehlen, oder wenn ich dies oder jenes brauche, wenn ich mehrere Gemeinden habe und kenne, dann bekomme ich an dieser Stelle geholfen. Und wenn ich einen Überfluss habe, wenn ich sage, da bin ich stark, da bin ich stark, da bin ich stark, da kann ich das auch nicht nur vor Ort verfrühstücken, sondern auch den anderen Gemeinden anbieten. Ich habe das mit Mitarbeitern erlebt in zwei kleinen Gemeinden, das sind so, oder eine, nee, es sind beides kleine Gemeinden. Die eine hat aber relativ viele junge Leute und die andere hat gar keine jungen Leute. Und das Problem ist ja immer der Klavierspieler. Ne? Also nicht der Klavierspieler, sondern wenn es keinen gibt. Sondern wenn man so einen Klavierspieler hat, ist das ja toll. Und das ist ein großes Pfund, das eine Gemeinde hat, was einen Gottesdienst so stark aufwertet, wo wir miteinander singen können. Das ist so schön. Und diese eine kleine Gemeinde hatte keinen Klavierspieler. Die hatte so Leute, die irgendwann mal Klavier gelernt haben. Ja, ne, also dann hat man lieber A cappella gesungen. Und dann gab es diese jungen Leute, die konnten Klavier spielen. Ja, hatten das alle gelernt, konnten das gut, sind da hingegangen in diese kleine, etwas alte Gemeinde und haben denen geholfen. Die haben dafür 10 Euro gekriegt, hat die auch gefreut. So ein Schüler freut sich immer über was. Aber vor allen Dingen haben die mal was anderes kennengelernt. Die sagten, das war doch total interessant, die waren total nett, die alten Leute. Das war wirklich außergewöhnlich, die haben mich immer gefragt, wie es mir denn so geht und was ich denn mache. Und das fand ich ganz toll. Und ich habe einen Gottesdienst kennengelernt, das war interessant. Und ich war ganz froh, dass es bei uns anders ist. Also, es weitet den Horizont. Man wird nicht ärmer davon, sondern man wird reicher. Gemeinden bereichern einander. Nur ganz kurz, dieser Dienst, nochmal in die Korinther, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maße über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Und damit ist natürlich nicht das übergroße Geschenk der Korinther gemeint, sondern Jesus Christus. Das ist das größte Geschenk. Wir sind auch beschenkt. Wir sind auch alle beschenkt. Also, was für einen Effekt hat das, diese gegenseitige Unterstützung? Was für einen Effekt auf die Korinther? Es führt zu einer Dankbarkeit bei den Jerusalemern. Und zwar Gott gegenüber. Also wenn man Dank generieren kann, wenn der entsteht, ist super. Es ist ein Erprobungsfeld, wie man geistig wächst. Der Paulus sagt, wie ihr mit eurem Geld umgeht, das ist sehr wichtig und das hilft euch. Dann es führt zur Anbetung Gottes. Das ist der Lebenssinn. Unser Lebenssinn ist Gott anbeten. Es führt zu Dankbarkeit und innerer Verbundenheit gegenüber den Gebenden. Also die beiden sind auch miteinander verbunden. Und es führt zu wechselseitigem Gebet der Gemeinden füreinander. Ein großer Segen. Und letzten Endes, es kommt aus dem großen, größten Geschenk, das wir haben, nämlich Jesus Christus. Das will ich nun mal andeuten am Schluss. In Offenbarung 5 steht, das ist so ein Blick in den Himmel. Ein Blick in den Himmel, wie wird das einmal sein? Nun sangen die vier lebendigen Wesen, die vor Gottes Thron stehen, und die Ältesten, die sich um Gottes Thron herum gruppieren, ein neues Lied. Es lautete, würdig bist du, Jesus, das Buch entgegenzunehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott, sie werden einmal auf der Erde regieren. Und dann zwei Kapitel weiter, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, es waren so viele, dass sie niemand zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm, also Jesus. Und wir fangen hier an, auf der Erde nur in Wohnzimmern zu denken. Es wird eines Tages, werden wir im Himmel ankommen, da gibt es keine Stellwände. Da werden wir in einem riesigen Heer beieinander stehen, einem riesigen Chor beieinander stehen. Und es werden alle Leute aus allen Ländern, aus allen Sprachen beieinander sein. Da merke ich auch, EG ist auch nur ein ganz kleines Teilchen daraus. Das ist nur ein Abglanz all dessen. Es muss auch vor Ort möglich sein, mit anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten, mit anderen Christen zusammenzuarbeiten, diesen Blick zu weiten und zu sagen, Gott ist doch nicht so klein wie dieser Raum, sondern Gott hat doch aus allen Völkern, allen Stämmen, allen Sprachen Menschen für sich erlöst. Jesus ist doch für die gestorben. Was für eine fantastische Sicht. Und wenn man dann mal mit 11.000 Leuten zusammen ein Lied singt, dann bekommt man so ein ganz bisschen, zumindest Sehnsucht danach, dass das eines Tages sein wird. Also Gemeinden brauchen Gemeinden. Gemeinden brauchen Gemeinden. Die sind nicht allein auf der Welt. Die sind miteinander persönlich verbunden durch Grüße. Die achten aufeinander. Das ist auch wichtig. Sie unterstützen sich gegenseitig mit dem, was sie haben, aus ihrem Überfluss. Sie bereichern einander, sie bekommen auch etwas zurück und sie sind weltweit miteinander verbunden. Gott sei Dank. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir für das große Geschenk, das du uns gemacht hast mit deinem Leben. Danke dafür, dass du für uns gestorben bist. Du bist erhöht über diese ganze Welt und eines Tages wird diese Welt es erkennen. Du bist höher als alle Regierenden und alle Mächte, auch alle unsichtbaren Mächte. Du bist Herr dieses ganzen Universums und die größte Krone, die du dir aufsetzt, ist doch die, dass du Haupt deiner Gemeinde bist. Wie lieb hast du die Gemeinde? Ich bitte dich darum, dass du in uns auch Liebe für deine Gemeinde in unser Herz hineinschenkst, dass du einen Blick dafür schenkst, auch dass Gemeinde größer ist als nur die Ortsgemeinde. Ich bitte dich, dass du uns eine Sehnsucht nach deinen Kindern schenkst, und dass du Liebe und Bereitschaft, auch Großzügigkeit schenkst, Verbundenheit. Danke dafür, was du auch an Struktur schaffst. Danke für all die Verbundenheit, die wir miteinander haben. Amen. Amen.